Wir kommen jetzt schon zum letzten Teil vom Buch Ruth. Und ich tue heute ein bisschen, einfach so ein paar Perlen daraus rausnehmen, aus dem Buch Ruth. Also wenn wir nicht das Gefühl haben, wir müssen am Schluss noch alles wissen, was ich erzählt habe. Vielleicht gibt es einfach etwas, wo hängen bleibt, wo du merkst, an dem möchte ich dranbleiben. Weil das ist das Buch Ruth, ich finde das so faszinierend. Da hat so viel Wertvolles und Kostbares drin. Und ich möchte einfach noch mal ein bisschen durchgehen und uns am Schluss dann noch mal ein bisschen herausfordern. Weil, ja, da ist einfach so viel drin. Also, Ruth ist wirklich eine faszinierende Frau. Für mich eine Frau Gottes als riesen Beispiel. Und das eine, was wir schon gehört haben, sie hat ganz eine ganz klare Entscheidung getroffen. Sie hat gesagt, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Dort, wo du hergehst, dort gehe ich her. Dort, wo du stirbst, dort stirb ich auch. Und das ist ein wichtiger Punkt in unserem Leben, dass mir eine klare Entscheidung fehlt für Gott, für sein Volk. Dass wir nicht einfach nur so... Das ist ja vielleicht, ich sage jetzt mal, bei der Bekehrung ist das vielleicht so, einmal bei mir ist es so gewesen, es ist, Jesus, wenn es dich gibt, du dann noch etwas kannst anfangen mit meinem Leben, kannst du es haben, oder? Das geht dir ja dann später vielleicht mal tiefer, wo du eine tiefere Entscheidung triffst und sagst, jawohl, jetzt habe ich dich kennengelernt, hey, ich gehe mit dir durchs Leben. Und Ruth hat die Entscheidung, die sie getroffen hat, die hat sie auch durchgezogen. Ich glaube nicht, dass es einfach war für Ruth in Israel. Und so nach meiner Überlegung ist das so ungefähr vom Anfang von der Gerstenernte bis Ende, das wäre dann etwa so zwischen Pessach und Schawot, sprich Oster und Pfingsten, sind etwa 50 Tage nach meiner Überlegung, wo sie da aufs Feld rausgegangen ist. Und das ist eine Zeit, wo sie in der Regel in Israel recht warm ist. Also so, ich sage jetzt mal von 30 Grad aufwärts. Und wenn du so 50 Tage lang jeden Morgen vielleicht, was auch immer, 8, 7, 6, auf das Feld raus musst gehen und bis zum Abend dort einfach am Ehren zusammenlesen bist, oder? Ich behaupte zu wagen zu sagen, jeder von uns würde irgendwann rebellieren und irgendwie sagen, hey, ist doch mühsam. Ist das ein Krampf und der Staub und überhaupt, oder? Hat vielleicht Ruth auch gemacht. Ich tue das nicht ausschliessen. Ich habe da irgendeinen Kampf mit dem Kabel. Das hat Ruth vielleicht auch gemacht, aber sie ist trotzdem dran geblieben. Sie hat nicht aufgegeben. Es ist menschlich, dass man dann vielleicht Mühe überkommt, aber die Frage, was machst du da drin hinein? Sie ist dran geblieben. Sie wird in dem Buch Ihnen dreimal von Boas als meine Tochter angeredet. Der Boas ist weder irgendwo verwandt, also mal verwandt schon, aber noch ihr Vater war noch irgendetwas. Finde ich auch spannend. Das ist ja so ein nächster Punkt. Sie wird dreimal als meine Tochter angeredet. Am Schluss aber ist sie die Frau von Boas. Zwischenbemerkung, das ist jetzt so, wir haben vieles so ein bisschen allegorisch oder typologisch ausgelegt in diesem Buch. Oder? Der Boas ist ein Bild für Jesus, Ruth ist ein Bild für Gemeinde. Das ist immer sehr heikel und das kann man ja verschieden sehen, was man dann hinter diesen Figuren sieht. Also, sie ist dreimal als Tochter angeredet worden von Boas, wo ein Bild ist für Jesus. Und irgendwann wird sie zur Brut. Für mich spiegelt das auch etwas wider, wo ich mir noch nicht so viele Gedanken wirklich darüber gemacht habe. Ich denke, es ist ein wesentlicher Punkt. Es ist wichtig, dass wir nicht nur, ist jetzt ganz heikel, was ich sage, dass wir das nicht falsch verstehen, dass wir nicht nur Kind Gottes bleiben, oder? Wenn wir unser Leben Jesus geben, dann werden wir Kinder Gottes. Aber es ist wichtig, dass wir heranwachsen zu dieser Brut. Und das ist ein Prozess. Dass wir ein Kind, oder ein Kind muss einfach folgen, also so in einem gewissen Stadium. Es muss folgen, oder? Und ich glaube, das ist der Punkt. Wir müssen auch als Gläubige, als frischgeborene Gläubige, müssen wir einfach mal lernen folgen in dem neuen System vom Reich Gottes. Aber es geht nicht darum, dass wir in diesem Stadium bleiben, sondern dass wir dort heranwachsen zur Brut, wo wir sagen, hey, ich will mich schön machen. Ich will mich begehrenswert machen für den Bräutigam. Ich will folgen. Also ist nicht einmal, ich tue einfach. Es ist eine andere Beziehung, ob wir einfach, wir bleiben Kind Gottes und wir dürfen immer wieder Kind sein bei Gott. Aber es ist auch wichtig, dass wir in die Reife hineinkommen von der Brut. Dass wir uns schön machen. Dass wir uns sagen, hey, ich will in deinen Gebot hineinwandeln. Es ist mir ein Verlangen, dir zu gefallen. Der Reifeprozess kommt mir, sehe ich in dem Buch Ruth innen auch, vom Kind zum erwachsenen Gläubigen, wo nicht nur will sagen, ich will geliebt werden, sondern wo will der Wille Gottes tun. Das ist ein Prozess. Das sehe ich in dem Buch innen auch. Ruth 3,9. Das ist das Bild, das sie sich zu seinen Füßen legt. Das war nicht in einem Haus, das war nach der Ernte, also auf den Tannen oben. Sie sagt, ich bin Ruth, deine Magd, so bereite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser. Da sagte er, gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, seien es geringe oder reiche. Also Ruth hat in all diesen Schwierigkeiten von der Hitze hat sie nicht irgendwo anders Hilfe gesucht. Sie hat nicht irgendwo anderen Männern angeschaut und gedacht, der könnte mich vielleicht auch noch heiraten und dann wäre ich auch versorgt. Und dann nein, sie ist treu ihren Weg gegangen. Und sie hat Zuflucht gesucht beim Boas. Im Bild bei Jesus. Und jetzt noch etwas interessant. Sie hat gesagt, breit dein Gewand über mich aus. Und im Hebräischen ist das Wort, das dort gebraucht wird, ist Kanaf. Und Kanaf heisst auf der einen Seite auch Flügel. Aber es wird auch im 4. Mose 15, 38 gebraucht. Da geht es darum, um den Gebetsschal, oder? Den man heute hat in Israel. Da geht es um die Ecke von dem Gebetsschal, wo die Schnüre dran sind, die uns erinnert an das Gebot Gottes. Und wenn jetzt da Ruth sagt, breit dein Kanaf über mich, heisst das, sie unterstellt sich auch der Ordnung, dem Gebot von Gott. Das ist ein ganz klares Zeichen, was sie da setzt. Sie sagt nicht nur, heirat mich, eigentlich, was sie da macht, sondern sie sagt auch, ich unterstelle mich völlig dem Wort Gottes, seiner Autorität. Ist stark, die Frau ist stark. Dann gibt es einen anderen Punkt, ihre Hingabe ist einzigartig. Wir kennen ja das Umfeld und alles nicht hundertprozentig, wie alles war, aber eins ist sicher, die Ruth war eine Moabiterin. Und von den Moabitern steht, ein Ammoniter oder Moabiter darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen, auch die 10. Generation darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen für ewig. Das ist hart. Und ich würde sagen, es ist die 10. Generation ist wahrscheinlich noch nicht einfach vorbei gewesen. Die haben da nichts verloren in Israel, oder? Und die Frau sagt, hey, ich komme mit dir. Dein Volk ist mein Volk. Die geht an einen Ort. Und ich glaube, sie hat das gewusst, was auf sie zukommt, wo sie eigentlich nicht erwünscht ist. Du hast da nichts verloren in dieser Gemeinde, auf gut Deutsch. Und sie geht mit. Sie ist eine Witwe gewesen. Auch nicht so eine vorteilhafte Sache. Sie war nicht mehr Jungfrau. Sie hat schon mal einen Mann gehabt und der ist gestorben. Und zu selber Zeit würde ich sagen, ist sie wahrscheinlich auch noch unfruchtbar gewesen, weil normal, wenn eine Frau kein Kind bekommen hat zu selber Zeit, ist es einfach an der Frau gelegen, oder? Hat man gemeint. Hat man so gedacht und hat man so gelebt. Eine Moabiterin, die nichts verloren hat da. Eine Witwe. Und eine Unfruchtbare. Und die getraut sich, ich sage jetzt mal, die hat die Frechheit und geht zum Boas. Und sie setzt alles auf die eine Karte, sie setzt alles auf Jesus. Alles. Wenn das dort nicht geklappt hätte, in selber Nacht, wenn der Boas gesagt hat, weißt du was, du hast dir nichts verloren. Ich weiss nicht, ihr Leben wäre, glaube ich, ein Ruin gewesen. In einem fremden Land, nicht erwünscht, Witwe, unfruchtbar. Und dann hat sie sich noch an einen Herrn machen, oder? Ich glaube, sie hat alles auf eine Karte gesetzt. Ihre Hingabe ist so ein Vorbild. Wenn das dort in dieser Nacht nicht geklappt hat, und ich nehme an, ich gehe fast davon aus, sie hat das gewusst, dann ist es einfach aus. Aber sie hat gesagt, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Ich gehe durch alles durch. Bist du auch bereit? Bist du auch bereit für so eine Hingabe, zum sagen, okay, wenn das jetzt nicht klappt, ich glaube, das ist der Wille Gottes, ich tue es. Wenn das neben draussen geht, dann bin ich morgen arbeitslos und das und dieses. Bist du auch bereit, dich einfach so hinzugeben, wie eine Ruth? Und dann gibt es da am Schluss noch die Geschichte von dem anderen Löser. Da hat Ernst Gerhard letzte Woche schon etwas erzählt. Man kann die Sachen verschieden anschauen, das ist absolut legitim. Aber da hat es ein Wort da drin. Ich finde das irgendwie komisch. Der Boas und die Kultur, die man dort hatte, man hat doch den anderen gekannt. Oder? Der muss ja irgendwie verwandt sein. Und er sagt einfach so zu einem, setz dich dort her, du, so und so. Er hat ihm keinen Namen. Der sagt ihm keinen Namen. Jede Person, die wichtig ist in dem Buch Ruth, hat einen Namen. Der andere Löser, der sagt ihm einfach, du, sag jetzt mal, du so und so. Das Wort wird noch zwei anderen Orten in der Bibel gebraucht und dort hat es einfach, ich gehe dort und dort her, oder? So etwas unbestimmt. So. Ist nicht gerade wertschätzend, oder? Wenn du das sagst, es passt eigentlich gar nicht zum Boas. Zu seiner Art, zu seinem Wesen, zu seinem Charakter. Wieso sagt er das? Ich weiss es nicht. Aber es könnte, wenn wir jetzt wieder in dieser typologischen, allegorischen Auslegung bleiben, es könnte ja sein, dass es der Teufel ist. Ich weiss, eben, man kann das verschieden anschauen. Aber was hat der Typ für einen Charakter gehabt? Auch das ist jetzt meine Auslegung. Man kann das vielleicht auch anders sehen, aber was hat er, was gesagt hat, das Feld ist zum Kaufen? Er hat gesagt, jawohl, ich nehme es, oder? Abgierig vielleicht. Ja, wenn du mehr Land hast, hast du mehr Macht. Ein Machtmensch vielleicht. Hey, okay, ich nehme es. Dann sagt der Boas, du, aber wenn du das Land nimmst, dann musst du auch die Route nehmen. Oh, das geht nicht. Es war eben so gewesen. Er hat das Land erworben. Und er hätte mit der Ruth einen Sohn zeugen. Und wehe, die Ruth ist gleich nicht unfruchtbar und sie kommt einen Sohn über. Dann ist dann das der Erbe vom Elimelech und vom Machlon. Und der kommt dann nachher das Land über. Das hat nachher der Sohn so nicht mehr. Das gehört ihm nachher nicht mehr. Er hätte das Land erwerben er zeugt einen Sohn und das Ganze gehört nachher rechtlich nicht zu ihm, sondern zum Elimelech, zum Machlon, zu der Naomi. Das ist nachher nicht mehr einfach sein Besitz. Das ist meine Auslegung da drin. Das wäre ganz typisch der Art vom Teufel, oder? Er will haben, aber er schaut ganz sicher nicht für dich. Er will Macht haben. Aber er hat keine Liebe. Dann sagst du, ja, aber also, gell, der Teufel ist ja schon nicht verwandt mit uns. Oder? Also. Da gibt es eine interessante Stelle. Im Johannes 8,44. Da haben da irgendwie die Pharisäer gestritten mit Jesus. Oder? Wir sind Söhne von Abraham und so. Und dann sagt er, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Ich mache geschwind Klammern auf. Kirchengeschichtlich ist eine Katastrophe aus dem geworden. Man hat dann einfach gesagt, die Juden haben den Teufel zum Vater, oder? Es ist das Übel der ganzen Welt. Andere Stellen hat man ja nicht so ausgelegt, wenn Jesus gesagt hat, ihr seid das Licht dieser Welt, dann haben wir es für uns genommen. Klammer zu. Aber Jesus sagt etwas anderes. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Merkt ihr, wenn wir die teuflische Begierde wollen tun, wenn wir habsüchtig sind, wenn wir nach Macht streben, wenn wir egoistisch sind und nur an uns denken und an Brüder, für die Brüder nicht an denken, oder? Dem nicht nachkommen schaffen, dann tun wir das Werk vom Teufel. Dann nennt da Jesus knallhart, das ist knallhart. Ihr habt den Teufel zum Vater. Das ist extrem, was er da aussagt. Und ein bisschen später sagt Johannes im 1. Johannes 3,8, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Also, das fordert uns raus. Also tun wir, wenn wir sündigen, wenn wir in der Sünde hineinleben, dann sind wir auf der anderen Seite. Es gibt nicht eine neutrale Zone. Das ist für euch Schweizer vielleicht ein bisschen schwierig, das zu verstehen. Es gibt keine neutrale Zone. Es gibt entweder, bist du bei Jesus oder du bist beim Teufel. Entweder es erlöst dich Jesus von der Sünde oder es erlöst dich der Teufel von der Gerechtigkeit. Es ist knallhart. Der Paulus sagt im Römer 6,20, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Also weil wir in der Sünde hineinleben, dann sind wir frei. Ja? Es gibt auch eine Freiheit von der Gerechtigkeit. Also es geht entweder dienst du Gott oder dienst du dem Teufel. Und das Ganze ist ja irgendwie nicht so einfach, weil wir Menschen sind und weil wir näher beim Fleisch sind. Wenn jetzt da der Boas sagt, es gibt einen näheren Verwandten, dann passt das für mich. Die Sünde ist uns näher, weil wir sind als Sünder geboren. Das kennen wir. Die Gerechtigkeit Gottes, das ist irgendwie, das ist dann irgendwann, haben wir das angefangen zu schmücken, und wir unser Leben Jesus gegeben haben, und das hat dann irgendwann dort angefangen. Aber die Sünde ist uns näher. Die Sündige ist uns näher, wie die Gerechtigkeit zu tun. Das ist verrückt, das ist ja so. Und darum denke ich immer wieder, es geht darum, dass wir uns immer wieder entscheiden müssen, so wie eine Ruth eine klare Entscheidung getroffen hat. Und dass wir wirklich da innen heranwachsen zu dieser Brut. Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter oder ihr Gesetzlosen. Vielleicht auch Toralosen. Ist eine harte Aussage. Fast nicht verständlich, oder? Irgendwo ein paar Vers voran oder nachher sagt Jesus, ich weiss jetzt nicht auswendig, geht und treibt Dämonen aus, heilt Kranke, weckt Tote auf. Also genau das, oder? Die haben Dämonen austrieben, sie haben Wunder da im Namen Jesus. Und am Schluss sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Das ist eine Herausforderung. Das fordert uns raus, wenn wir das einfach so ein bisschen an uns hernehmen. Das fordert uns raus. Es fordert uns raus, wirklich zu wachsen in dieser Beziehung zu Jesus, ihn zu suchen, in die Brutbeziehung hineinzukommen und zu sagen, ich will dir gefallen. Was willst du, dass ich tue? Eine Brut setzt doch alles dran, eine gesunde Brut setzt doch alles dran, ihrem Bräutigam zu gefallen. Setzest du auch alles dran, einem Bräutigam zu gefallen? Setzest du auch alles dran, zu fragen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Du kannst nicht einfach sagen, ja, die haben doch gesagt, du musst Dämonen austreiben, ich kann auch Dämonen austreiben. Vielleicht will ja Gott etwas anderes von dir. Was will Gott von dir? Ein Punkt ist ganz sicher, dass wir wachsen in seinem Charakter rein, dass wir heranwachsen zu dieser Brut. Das gilt für jeden. Aber ganz spezifisch, was ist der Wille Gottes für dein Leben? Lebst du da drin oder weisst es gar nicht? Das ist gar nicht so einfach. Das fordert auch mich raus. Was ist der Wille Gottes für unser Leben? Wir haben lange hin und her, Julia und ich, hin und her gemacht zwischen, ist es noch dran, dass wir irgendwie eine Gemeinde leiten? Ist es dran, dass wir ein Haus kaufen oder in einem Haus rein sind? Wir haben es da gar nicht Möglichkeit gehabt. Das sind irgendwie die zwei Sachen, die auf unserem Herzen gewesen sind. Und irgendwann hat Gott bestätigt, wir haben jetzt können ein Haus kaufen. Und jetzt ist wirklich meine grosse Herausforderung oder unsere grosse Herausforderung, Jesus, was willst du jetzt mit dem Haus? Wir können sagen, ja, wir haben immer das gemacht, jetzt machen wir weiter einfach immer das. Ich will das nicht. Darum haben wir uns entschlossen, wir werden nächstes Jahr ein Schabbatjahr machen. Das heisst, wir werden uns einfach aus den Diensten ein bisschen zurücknehmen und einfach, wir wollen wirklich einfach hören und wollen wissen, Jesus, was ist dein Wille da drin? Es lässt sich ringer über das reden, wieder das dann herauszufinden. Das ist nicht so einfach. Es gibt nicht einfach das Schema XY und kannst sagen, das ist der Wille Gottes, das machen die alle Christen. Das kannst du mal nicht vor Jesus sagen, sondern du hast eine eigene Verantwortung. Dass du als mit deiner Person das tust, was Jesus von dir will. Und das ist wahrscheinlich ganz etwas anderes wieder von mir. Aber wirklich zu fragen, Jesus, was ist dein Wille heute? Und was ist dein Wille, vielleicht die grösseren Schritte auch. Was willst du genau? Was sind deine Absichten? Um noch den Bogen ganz zu schliessen, am Anfang habe ich erzählt vom Simson und vom Samuel. Der Simson hat eigentlich genau die gleichen Startbedingungen gehabt wie der Samuel. Die haben beide im Geist Gottes gewirkt. Der Simson wie der Samuel. Der Samuel hat gut geendet. Der Simson, ihm sind die Augen ausgestochen worden, er ist blind worden, er ist gefangen worden von den Philister. Ganz am Schluss hat er dann irgendwie nochmal, würde ich sagen, vielleicht Gnade gefunden, hat er nochmal können in dem hinein sein, wo Gott hat wollen. Er hat nach der Lust, nach dem Lustprinzip gelebt. Und es ist möglich, den Geist Gottes zu haben und nach dem Lustprinzip zu leben. Und dann verlieren wir etwas. Und es ist ganz wichtig, dass wir von dem Buch Ruth lernen, wirklich zu wachsen da drin hinein. Und wenn wir umgekehrt sind, wieder umzukehren und sagen, jawohl, Jesus, ich will verändert werden, so, dass ich eine Brut werde, ohne Flecken und Runzeln. Eine Brut, die dir gefällt. Eine Person, die schön ist in deinen Augen. Die nach deinen Geboten, nach deinen Ordnungen, nach deinen Anweisungen lebt. Und das ist mein Wunsch für uns, dass wir mehr und mehr in das hineinkommen. Und es ist eine Herausforderung, eben zu fragen, Herr, was willst du jetzt? Gestern hätte er vielleicht das wollen von dir. Ist aber nicht sicher, dass er dann in 2 Jahren immer noch das Gleiche will von dir, dass wir offen sind. Herr, ich will offen sein. Was ist dein Wille? Und ich will bereit sein, deinen Willen zu tun, auch wenn es heiss wird. Und ich will durch das durchgehen. Vater, und ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, der uns auch hilft, unserer Schwachheit aufhilft, dass wir immer wieder umkehren und dich suchen können. Dich fragen, Herr, was ist dein Wille? Wir wollen in dieser Gemeinschaft leben mit dir. Wir wollen in dieser nahen, vertrauten Beziehung leben mit dir. Wir wollen in das hineinwachsen. Und dich von ganzem Herzen lieben. Mit unseren Taten. Nicht nur mit unseren Worten, sondern mit dem, was wir tun. Dass wir das tun, was dir gefällt. Dass wir das suchen und nach dem fragen, was dir gefällt. Wie eine Brut, die Bräutigam fragt. Gefalle ich dir? Gefällt dir das? Herr, hilf uns. Lehre uns und schenk uns Gnade, dass wir deinen Willen erkennen können und dass wir deinen Willen tun können von ganzem Herzen. Wir bitten dich um deine Gnade, um dein Erbarmen und wir danken dir, dass du uns wirklich unserer Schwachheit immer wieder aufhilfst, dass wir umkehren zu dir, dem lebendigen Gott. Dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem Gott, der auch einer Route geholfen hat, wirklich so mutig zu sein, so kühn zu sein und zu sagen, hey, ich gehe durch das durch und ich riskiere alles. Danke dir von ganzem Herzen. Wir beten dich an. Du heiliger Gott, du allein bist würdig, anbeten zu werden. Amen.